So, tja, so gibt es also immer irgendwelche Verwirrungen, aber jetzt geht es jedenfalls weiter.
Sie haben heute die Ehre, in den Saal einweihen zu dürfen.
So ist es, also das ist auch nochmal was Besonderes, das ist richtig. Da wird dann also irgendwann dann 5 heißen, jetzt heißt er erstmal noch 5 neu. Wir haben das letzte Mal, hab ich eigentlich das Buch abgeschlossen, das große philosophische Buch von Balthasar über die Wahrheit. Ah ja, da ist, genau, sie habe ich noch vermisst. Stühle gibt es, das ist doch einfach einer. Ah ja. Und es hat keinen Sinn, jetzt etwas Neues, also das nächste Thema ist ja die Angst bei ihm. Das mache ich aber, da fange ich dann erstmal im April an und mache heute nochmal einen Rückblick auf das, was heißt bei ihm Philosophie oder wie wäre das zu denken von dort her. Das einzig richtig, also das also umfangreich philosophische Buch war das, was wir miteinander hier bearbeitet haben, nämlich über die Wahrheit. Sonst sind es theologische Sachen, aber er hat eben auch in diesem großen 15-bändigen Gesamtwerk auch nochmal einer der Bände ist zur Hälfte mit Philosophen bestückt, die dort nochmal behandelt werden. Und die hat er dafür auch neu gelesen. Die kamen vorher schon in seiner großen Doktorarbeit vor, die Apokalypse der deutschen Seele. Da hatte er schon also Nietzsche, Kierkegaard, Hegel und so, die Großen kommen dort alle schon vor und werden behandelt. Und die hat er, das sieht man, nochmal neu gelesen und angeschaut, auch für einen dieser Bände dann drin. Und da könnte sein Neffe hat auch eigens etwas zu seiner Philosophie geschrieben. Und da wollte ich etwas draus Ihnen einfach so mitteilen. Wo er nämlich gefragt wird, wie das so mit seiner Philosophie ist. Und da ist er mal in einem Interview zur Geistesgeschichte gefragt worden, wie denn sein Verhältnis zu Karl Rahner war. Wir wissen ja, dass die zunächst sehr eng zusammengearbeitet haben und auch einen Entwurf für eine gemeinsame Dogmatik gemacht haben in den Ferien in Innsbruck. Das hat dann Rahner aufgenommen in den ersten Band seiner gesammelten Schriften. Und dann sind sie etwas so auseinandergedriftet, vom Typ her sind sie ja sehr verschieden und dann eben von der vom Grundansatz her. Und das spricht er hier so ein bisschen an, gefragt, also auf sein Verhältnis zu Karl Rahner zunächst. Ich halte Karl Rahner aufs Ganze gesehen für die stärkste theologische Potenz unserer Zeit. Und es ist evident, dass er mir an spekulativer Kraft weit überlegen ist. Aber unsere Ausgangspositionen waren eigentlich immer verschieden. Es gibt ein Buch von Simmel, das heißt Kant und Goethe. Rahner hat Kant, oder wenn Sie so wollen, Fichte gewählt, den transzendentalen Ansatz. Erinnern Sie sich noch so zurück, wie das ja wirklich immer dieser transzendentale Ansatz war. Und ich habe Goethe gewählt als Germanist. Die Gestalt, die unauflösbar einmalige, organische, sich entwickelnde Gestalt. Ich denke an Goethes Metamorphose der Pflanzen. Diese Gestalt, mit der Kant auch in seiner Ästhetik nicht wirklich zurande kommt. Eine Gestalt kann man umschreiten und von allen Seiten sehen. Immer wieder sieht man etwas anderes und sieht doch immer dasselbe. Und das meinte, das sei der Versuch, wie er eben eigentlich mit der Philosophie umgeht und mit den philosophischen Autoren. Da ist noch ein Platz, ist ja noch da. Morgen ist das übrigens, wer da kommt, ist wieder normal, also unten. Das ist nur heute Nachmittag, dass wir da ausquartiert worden sind, weil die Kanzlerin das irgendwie vergessen hat, das also lieber so gesetzt hat. Und wenn man also von dort her schaut, dass er tatsächlich in der Philosophie vor allen Dingen eben Gestalten behandelt hat, und dann kann man, nennt Henrici 3 Namen vor allen Dingen, Platon, Plotin und Hegel. Das kann man sagen, die sind besonders da, vor allen Dingen eben Plotin, dann natürlich Kierkegaard und Nietzsche, das war der Kern seiner ersten Doktorarbeit schon, dieses Gegenüber, davon hatten wir ja geredet. aber dass er das von dort her zusammennimmt. Und ich möchte das so ausdrücken, dass ich sage, dass für ihn dasselbe gilt wie für eigentlich mein Programm. Ich habe ja meine Antrittsvorlesung seinerzeit in St. Georgen unter den Titel gestellt Anthropotheologie. Also und der Grundgedanke ist der, dass die Rede vom Menschen, wenn sie richtig ist, muss seine Gottverwiesenheit mit beinhalten. Das geht gar nicht ohne. Und umgekehrt, wenn man von Gott redet, darf man nicht vergessen, dass Menschen davon reden. Aber vor allen Dingen bei einer christlichen Philosophie, und um die geht es ja hier, ist ja der Höhepunkt genau die Menschwerdung der zweiten Person der Gottheit. Was ja zugleich dann zum Aufstand der Engel geführt hat. Also dass die Engel im Konkurrenz zu den Menschen stehen, das haben sie von vornherein in der biblischen Tradition. Wenn Sie die jüdischen Legenden lesen, dann lesen ja die Juden dieses Wort, das die Christen trinitarisch lesen, lasst uns den Menschen machen. Lesen die ja, weil ja Gott ist ja für die kein Plural, lesen die, dass er das zu den Engeln sagt. Und dann sagen die Engel, nee, das lass man besser mit den Menschen, das ist nicht so das Richtige. Und dann löscht er diese erste Engelgeneration schon im Zorn aus, in dieser jüdischen Legende dann. Die zweiten sind dann ein bisschen vorsichtiger und sagen nur, das müsste man sich überlegen oder so etwas. Die werden dann also nur bestraft, aber nicht gleich verschwinden. Und dasselbe haben sie, da wird es geradezu tragisch, im Koran, wo Gott den Teufel, den Satan, Iblis, anspricht, er soll sich niederwerfen vor Adam. Und dann sagt der Iblis, ich werfe mich vor niemandem nieder als vor dir. Und daraufhin wird er in die Hölle geworfen. Also diese Spannung der Konkurrenz zwischen Engeln und Menschen gehört da von Anfang an in diese Tradition hinein. Ja, es tut mir leid, ich bin es nicht schuld, sondern das war die Kanzlerin. Jetzt müssen wir also sehen, dass sie sich da... Da ist einer, ist hier noch frei. Diese Überlegung, dass man sagt, dass der Sündenfall der Engel etwas also mit der Schöpfung schon zu tun hat, das haben Sie also hier in diesen beiden angesprochenen Legenden. Sie haben es aber auch in der Theologie dann unserer Kirchenväter, die sich nämlich fragen, wieso gibt es überhaupt die Menschen? Und da gibt es eine starke Strömung, die gesagt hat, wir sind überhaupt nur geschaffen worden, nachdem die Engel gefallen sind. Also dann wäre das nicht aus so einem Ausstand auf Neid gewesen, sondern die Engel waren schon mal da und dann sind die Engel weg. So kann man zum Beispiel bei Augustinus lesen, in einem der letzten Kapitel von seinem Gottesstaat, dass er sagt, dass durch den Fall der Engel die himmlischen Chöre jetzt so ausgedünnt sind, dass die ergänzt werden müssen und dass dafür die Menschen geschaffen werden. Das schreibt er da ausführlich im Gottesstaat. Also dieser Gedanke, um das dort unterzubringen.
Warum sind dann die Engel gefallen, wenn der Mensch ja quasi nicht
geplant wenn, hat? Wenn der gar nicht der Grund war, dann wird eben gesagt unter dieser Rücksicht, dass weil die Engel so toll sind, also Freiheitswesen und so sehr Personen in sich selbst, dass dann die Formel eben auch heißt, die steht in einem Text beim Jeremias, da steht non serviam, ich will nicht dienen. Aber da bezieht sich nicht auf die Engel dort, sondern da sagt er das in der Strafrede an Israel hin, also ganz normal. Aber das wird sehr rasch von den Theologen so verwendet, dass man sagt, das ist das, was der Teufel eben gesagt hat, oder also dieser Teil der Engel. Und so haben sie es dann ja auch in diesem Paradise Lost vom, wie heißt der jetzt noch? Ja, Milton von Milton, wo der eben wirklich so einfach der stärkste und größte Engel ist und die anderen reichen nicht so an ihn ran. Also der Michael kämpft dann zwar und das ist schon wahr, aber er ist an sich der größte und der führendste und Hegel spricht das auch in seiner Phänomenologie an und Religionsphilosophie und sagt, an sich ist das schon eine Abschwächung, in Wirklichkeit ist es der Sohn, der natürlich Aufruhr macht gegen den Vater. Das haben sie ja bei den griechischen Götterdingen, dass der Vater wird entweder entmannt oder anders umgebracht oder so, oder was dort so geschieht von der zweiten Generation, der gewalttätigen Generation, die die alten Götter beseitigt. Das ist ein Grundgedanke, der von dort her drinsteckt. Und das geht natürlich in Bibel und Christentum nicht. In der Bibel schon nicht, weil es nur einen Gott gibt. Da taucht das nicht auf. Im Christentum kann wiederum der Sohn macht natürlich keinen Aufstand gegen den Vater. Das gibt es gar nicht. Und deswegen verschiebt sich das so. Also es gibt die Texte wie im Koran, da ist natürlich nicht von Menschwerdung die Rede, sondern es ist nur die Rede davon, dass die Engel den Menschen sich vor ihm niederwerfen sollen. Und er macht es nicht. Während eben jetzt im christlichen Horizont die Leute sagen, die Engel sind eigentlich so vernünftig und so toll, dass die eigentlich gar nicht fallen können. Das kann man auch bei Thomas so lesen, an so Texten. Er sagt, beim Menschen ist es so und deswegen ist das Einfallstor der Verführung ja auch Eva. Also erstmal wieder die Frau, die natürlich als die Schwächere angeführt wird. Das ist ja auch ein merkwürdiger, dazu gleich vielleicht nochmal, wir hatten ja beim letzten Mal darüber geredet, nicht? Dass das ja nach der Bibel ist diese Abwertung der Frau ja eine Antwort auf den Sündenfall. Das steht ganz deutlich da, 3,17 ist, glaube ich, oder 16, dass Gott zu der Frau sagt, also zu Eva sagt, du wirst jetzt, also weil du das getan hast, musst du unter Schmerzen gebären. Und zweitens zieht es dich zum Mann, aber der Mann herrscht über dich. Und diese Feststellung, dass das also nicht eine naturgegebene Sache ist, sondern infralapsarisch, also eine Folge des Sündenfalls, der gar nicht in Ordnung ist, das wird, so behaupte ich, in der späteren biblischen und weitgehend auch in der christlichen Tradition irgendwie völlig vergessen. Sondern es wird so selbstverständlich angenommen, der Mann ist eben, und so heißen jetzt die Bilder, also wenn Sie ein Buch lesen von Kabbalisten, dann heißt das so, die Zwei ist sowieso was Schlechtes gegenüber der Eins. Die Eins ist eben Eins, alles zusammen. Zwei ist schon Entzweiung, und wer hat schon gern Entzweiungen und Zwistigkeiten, haben Sie auch wieder das Zwei drin, nicht? Und deswegen fängt die Bibel mit der Zwei an, Bereshit, Bet ist die Zwei. Und die Kabbala lebt ja davon, dass die Buchstaben als Zahlen betrachtet werden und da kommt die ganze Zahlenmystik hinein. Also und dann heißt es, also der Mann ist die Zahl eigentlich der Eins, das nun aber die Zwei ja gibt, weil überhaupt die Schöpfung macht schon Entzweiung, ist dann die potenzierte Eins die erste einende Zahl und das ist die Drei. Also Drei ist die männliche Zahl und Zwei ist die weibliche Zahl, natürlich. Und dann ist 2 und 3 ist 5, das ist dann zugleich die Skala für die Ehe und auch für den Liebesknoten der Göttin. Fünfeck kann man ja mit einer Hand, mit einem Strich durchmalen, nicht? In einem, ohne abzusetzen, kann man das durchmalen, das ist das Fünfeck, das Pentagramm, das gehört also dort hinein. Und 3 mal 2 ist dann schon 6 und 6, sodass das also auch nochmal gehört. Dann gehören die weiteren Bilder hin. Im Schöpfungsbericht ist, wenn ich das schon erzählt habe, müssen Sie einmal sagen, nein, wissen wir schon, nicht? Sonst rede ich also erstmal weiter. Der Mond kommt zweimal vor. Das ist, glaube ich, schon am zweiten Tag oder wann, werden also die großen Lichter geschaffen, die beiden, Sonne und Mond, eine Lampe für den Tag und eine Lampe für die Nacht. Also hieß das jetzt zum Entsetzen der Sterngötter, Anbeter oder so, was sich da die Israel erlaubt, das so zu schreiben. Und dann kommt der Mond und Sonne nochmal vor, 2 Tage später. Und da hat sich dann wieder eine Legende und eine Auslegung dran angeschlossen. Der Mond hat sich zwischendurch beschwert, dass er da also etwas dunkler und kleiner ist als die Sonne und hat da protestiert. Deswegen ist er dann zugleich die Figur für den Neid oder so etwas. Und darum wird nämlich dann der Mond an dieser zweiten Stelle als das kleinere Licht genannt. Tatsächlich wissen wir ja, dass der Mond überhaupt kein Licht hat, sondern dass es immer Sonnenlicht ist. Wir sehen Licht nur von der Sonne. Untertags direkt und nachts durch im Spiegel des Mondes. Und das ist also eine große Sache. Also der Mann ist immer die Sonne und die Frau ist der Mond. Das ist eben die Figur schon also mit den Monden, mit den Frauentagen und so ist das alles also schon drin. Da gehört der Mond also hin. Und Maria steht ja auf dem Mond und auf der Mondsichel. Das ist nicht einfach der Mond, sondern die steht auf dem Mond immer noch einmal drauf. Und dann wird Gold und Silber auch noch genannt, auch in der Tradition. Aber der Mann ist Gold und die Frau ist Silber. Also es ist einfach völlig durchgeführt, eine Unterordnung, und spiegelt das wieder, was wir welt- und kulturübergreifend in allen Epochen haben, dass die Frauen also einfach an zweiter Stelle rangieren, wenn sie überhaupt so hoch rangieren. In vielen Kulturen sind sie einfach nur bessere Haustiere. Jetzt ist das ja wieder großes Thema nach den Ereignissen in Köln, nicht? Das ist also wieder allen wieder klar, dass das hingehört. Aber was man auch sehen muss, ist, dass das genauso in die biblische Tradition hineingehört und ganz vergessen wird, was ich eben zitiert habe, 3. Kapitel der Genesis, dass das eine Strafe für den Fall ist. Während das überall so dargestellt wird, nein, die ist vorher schon schwächer und dran, nicht bloß beim Milden, aber da ist es ganz deutlich, sondern auch sonst, ist, also bei Milton ist sie von vornherein die schwächere Figur und kann das nicht so richtig und steht eben im Dienst, hört auf den hin und kann das selber nicht so wissen. Und deswegen weiß dann auch der Teufel, wo er anfangen muss, bei ihr nämlich, und woher er dann schmeichelt und sagt, sie ist also so schön und ist überhaupt die Schönste überhaupt oder so, um sie so zu gewinnen. Und so geht es ja dann auch später in der Diskussion weiter, dass immer wieder heißt, ja, der Einbruch ist geschehen durch die Frau, wo das passiert ist. Und dann die berühmte antithetische Verbindung Eva und Maria, ne, die ja immer sich da durchzieht, durch die Geschichte.
Das war doch am Anfang bei der Schöpfung, war es nicht, diese Unterscheidung zwischen...
Ich behaupte eben, dass die da nicht auftaucht, eben, sondern sie... So ist es. So ist es. Und dann muss man es natürlich noch richtig übersetzen. Genauer steht nicht, er schuf sie als Mann und Frau, sondern genau steht dort so, er schafft also den Menschen und dann geht weiter, er schafft ihn männlich-weiblich. Und deswegen ist das ja zuerst ein Ganzer. Und jetzt ist eben die Frage, was heißt jetzt Rippe oder so? Andere sagen, nein, das ist eigentlich ist hier an Hälftung gedacht. Also der Mensch wird halbiert. Tatsächlich kommt ja das Wort Sexus von Sekare schneiden. Nur ist das nicht, also unser deutsches, also Geschlecht kommt nicht von Schlachten oder so. Was ich auch schon mal gelesen habe, auch bei der Frau Ger Falkowitz, und habe das dann auch geschrieben und sagt, das geht nicht. Sondern hier heißt es einschlägig, ist dort gemeint. Das heißt zu der Ordnung gehörig. Und daher kommt das Wort Geschlecht, also dass das eine unterschiedliche Einschlägigkeit ist. Also es hat was mit Schlagen zu tun, aber so wie man einen Weg einschlägt, das ist gemeint. Nicht, dass man jemanden also mit dem Beil da schlägt. Bitte?
Mich hat kürzlich ein Kollege im Gespräch darauf hingewiesen, er habe einen jüdischen Bekannten, der sage, es habe nichts mit der Rippe zu tun, sondern sei im Hebräischen das Wort für Erde. Also es sei gewissermaßen genauso aus Erde gemacht, die Frau wie Adam. Konnte das nicht widerlegen?
Nee, das Adama, das hängt mit Erde zusammen, also der Name. Aber meines Wissens, jetzt weiß ich nicht auswendig das Wort für Rippe.
Sie haben darauf hingewiesen, es sei sozusagen das Innerste sozusagen vom Kern genommen, vom Eigentlichen.
Ja, so ist es. Also es geht wirklich bis in die Mitte hinein und das sagen auch ein oder andere vernünftige Theologe und Kirchenvater sagt das auch, dass es eben nicht aus dem Kopf ist, damit sie nicht herrscht, und nicht aus den Füßen, damit sie nicht herrscht, sondern eben aus der Mitte und aus dem Herzen, weil sie zusammengehören. Also da gibt es schon verschiedene Auslegungen, aber es bleibt eigentlich dabei, dass man nicht bloß diese Verschiedenheit, die ja sinnvoll ist, der Geschlechter anspricht, sondern dass man zugleich auch immer eine Rang Reihe noch einzeichnet und dem Mann als Mann, während am Anfang ist er ja gar nicht der Mann eben, sondern ist einfach der Mensch, nicht? Dass also gesagt wird, der Mann ist die Nummer eins und die Frau ist die Nummer zwei. Bitte?
Ich kenne noch diese Auslegung, dass sie wirklich gleichwertig sein sollen, um auf gleicher Ebene kommunizieren.
So ist es. Das wird immer wieder gesagt, aber...
Das Tier zum Beispiel,
so ist es. Genauso, das wird ja auch deutlich gesagt, er guckt ja überall nach einer Gefährtin um und findet sie nicht und er ist ja ganz selig, dass sie da ist, aber das andere sitzt eben da und sitzt so drin, dass von dem, dass das eine Sündenfolge ist, man kaum was in diesem Traditionsstrom merkt, sondern es wird immer so geschildert, als sei das eine von der Schöpfung her schon eingeteilte Sache. Das hat, übrigens gilt das auch sogar mit dem Sündenfall selber. Also es gibt eine sehr starke rabbinische Tradition, die sagt, der Mensch sei von vornherein nicht bloß gut geschaffen von Gott, sondern da sei schon das Böse hineingeschaffen. Und dann sprechen die Rabbinen vom bösen Trieb. Wir müssten das wahrscheinlich übersetzen mit Aggressivität. Aggressivität heißt ja an etwas rangehen. Und da gibt es zwei Weisen, an etwas ranzugehen. Die Antike ist bestimmt vom Krieg. Polemos pater panton heißt das da, nicht? Der Krieg ist der Vater aller Dinge. Das ist Antike. Und dann kommt das Mittelalter, da steht die Sache ja eher so unter Gott, da taucht das nicht so auf, nicht? In der Neuzeit haben wir dann Aggression als Arbeit. Ich gehe da an was ran und die Arbeit macht frei. Eben, das ist die Sache bei Hegel, die ja genauso darstellt, dass der Knecht frei wird durch die Arbeit. Und das steht ja dann hinterher dann auf dem Tor in Auschwitz nochmal. Arbeit macht frei, weil Hegel Arbeit definiert als gehemmte Begierde. Der Herr ist der Herr, weil er die Todesangst besiegt hat. Deswegen ist die Probe ist immer die, ein Kampf auf Leben und Tod. Berühmter Text von Hegel, wenn ich nämlich jemanden als Person anerkenne, dann mute ich ihm zu, um es schillersch auszudrücken, dass das Leben nicht der Güterhöchstes ist, sondern dass er sein Leben einsetzt für das Gute und für die Wahrheit, wie die Ritter das machen, die kämpfen dann gegen die Drachen oder so und befreien dann die Jungfrauen und so. Also das gehört hin, dass ich mein Leben hintanstelle, um das Gute durchzuführen. Und der Knecht ist der, der sich unterwirft, weil er den Tod nicht auf sich nehmen will. So schildert das Hegel in dieser berühmten Kapitelfolge in der Phänomenologie des Geistes, dass wenn da zwei Bewusstseine aufeinandertreffen, sie sich gegenseitig anerkennen wollen. Anerkennen heißt, dem anderen zutrauen und zumuten, dass für ihn nicht das Leben das Höchste ist, sondern das, wofür man lebt und stirbt. Und wer das nicht schafft, wird zum Knecht. Und der Knecht kriegt dann eine zweite Chance, weil jetzt, wie gesagt, Arbeit gehemmte Begierde heißt. Das heißt, der kocht nicht für sich und isst nicht schon mal einen Flügel weg von dem Hähnchen, nicht? Sondern der kocht für den Herrn und beherrscht sich. Und auf diese Weise holt er in Schritten ein, was der Herr, deswegen wurde er Herr, von vornherein konnte, nämlich sich um Tod nicht zu fürchten. Das ist der Aufbau, wie es bei Hegel läuft. Und da ist es dann die Arbeit. So, und jetzt sprechen die Rabbinen, ich komme wieder darauf zurück, von dieser Aggression im Menschen, dem bösen Trieb, und sagen, der böse Trieb ist das, der eigentlich alles schafft in der Kultur, der sich da durchsetzt, sei es im Kampf, sei es in der Arbeit, der das tut, so wie man auch so im Deutschen gesagt hat, der Teufel gießt so Wasser auf die Mühlen Gottes, wo ich immer gesagt habe, dafür braucht Gott keinen Teufel, der kann einfach nur so machen. Das ist nicht nötig, nicht? Aber sowas kann man dann hören, dass er in dieser Form hier eingesetzt wird. Und das stimmt eben nicht. Und da wird es eigentlich immer als schöpfungsgegeben genommen, für einen stärker, andere schwächer aus. Während in Wahrheit natürlich umgekehrt ist, dass das stärkere Geschlecht natürlich die Frauen sind und deswegen wandeln sich die Männer so auf. Und das ist dann nochmal so der extra Punkt, wo das dann nochmal herauskommt. Und das wird natürlich auch gewusst, da gibt es auch die Volkssprüche, wie der Mann ist das Haupt, aber der Hals dreht es, nicht? Oder so, also alle diese Geschichten, das ist ja auch nochmal erfahren. Aber diese Grundströmung, auch in der biblischen, gerade auch in den biblischen Traditionen, obwohl, ich darf es wiederholen, das ja extra als Sündenfolge drin steht, kommt es so an, als sei das so die notwendige Form. Und deswegen, je nachdem, bei Inkarnation ist es also die Antwort der Engel auf die Inkarnation, weil eben nochmal zurück zum Thomas, die Engel vernünftig sind und an sich kein, nicht durch Sinnlichkeit nicht bedroht sind wie wir, sodass die eine extra Aufgabe kriegen müssen, um da in Versuchung gebracht zu werden. Und diese extra Aufgabe heißt eben, ich werde nicht Engel, sondern ich werde Mensch. Und dann sagt der Luzifer, jetzt reicht's ihm. Der Größe der Engel, der Lichtträger. Nicht? Das ist also der Schritt, der hier getan wird. Und von dort her, also diese immer wieder begegnende Rivalität zwischen Engel und Menschen, während das eigentliche Entwurf von Jesus her ja der ist, dass das Höhere dem Niederen dient. Die Engel kümmern sich um uns und wir sollen Tierschutz machen, während die Löwen natürlich keinen Menschenschutz machen. Oder so. Also dass immer das Höhere sich um das Niedere kümmert. Das ist ja das, was Jesus den Leuten ja nochmal im Abendmahlsaal versucht zu sagen und weswegen dann Johannes das ja sogar schildert durch diese Zeichenhandlung der Fußwaschung. Wo auch hinterher sagt, so sollt ihr es auch machen, dass das dorthin gehört, in dieser Schärfe. Also, der Gott ist der, dem es um die Menschen geht. Und christlich gesprochen, dem es so um die Menschen geht, dass er sogar selber Mensch wird. Sodass man also über den Menschen gar nicht richtig reden kann, wenn man nicht berücksichtigt, dass Gott Mensch geworden ist. Man kann das auch erstmal negativ formulieren und sagen, Menschsein ist so schwierig, dass man schon Gott sein muss, um es halbwegs hinzubringen. Das haben auch Leute gesagt, weil das so anstrengend ist, Mensch zu werden. Deswegen habe ich ja eins meiner Büchlein habe ich ja genannt, Lernziel Menschlichkeit. Weil der Mensch als einziges Geschöpf bedroht ist von dem Un davor. Nur Menschen können unmenschlich sein. Kein Hund unhündisch und keine Katze unkätzisch, aber Menschen können unmenschlich sein. Und deswegen konnte Jesus auch dieses übertriebene Sprache des Gleichnisses verwenden und vom Salz reden, das also seine Salzigkeit verliert, was natürlich nicht geht. Salz bleibt immer Salz. Aber der Mensch bleibt natürlich auch immer Mensch, aber der kann ein Unmensch werden. Als Mensch. Und nur Menschen können Unmenschen sein. Kein Tier wird unmenschlich.
Wer nennt denn den Menschen das Salz der Erde?
Er sagt, seine Leute sollen das sein, das Licht
sollen
auf
das sein?
Sollen sein, das Licht auf dem Berg und das Salz und der Sauerteig. Also das sind so die Bilder, wo das auftaucht. Das Eingehen in das Profane oder ein Schlechtchen, um das zu verwandeln. Das ist genau sein Auftrag. Und dann verwendet er dieses scharfe Bild, dass wenn das Salz sich nicht richtig verhält, dann kann es eben aufhören, Salz zu sein. Und wo dann eben Leute sagen, Unfug, das geht gar nicht. Und dann ist meine Antwort, natürlich geht es beim Salz nicht, aber beim Menschen geht es. Das heißt, er bleibt sogar Mensch, aber er ist dann ein Mensch als Unmensch.
Ja, das Salz will ich schon sagen, das weiß jeder, der kocht, dass es nach ziemlich kurzer Zeit verwässert ist. Also
ja, aber es bleibt, als Salz bleibt Salz, so meine ich.
Nicht mehr schmeckbar. Dann
ja, wenn es zu wenig ist, ja.
Wird ja weniger, das
ja.
Hört sich ja ab.
Es löst sich auf, ja.
Vom Geschmack her zumindest.
So ist es eben, vom Geschmack her. Während er spricht ja weiter, dass dann das Salz also zu nichts mehr taugt und dass man es wegwerfen muss und die Leute darauf rumtreten. Also deswegen geht diese Erfahrung, nimmt er da nicht zu Hilfe, Jesus. Und deswegen haben sich da schon Leute bei mir also drüber echauffiert.
Das Salz bildet ja.
Ja.
Also ich meine, vielleicht meint er diesen
ja.
Dass diese Zusammenfassung,
ja, so ist es.
Also das Salz der Erde, das hält ja zusammen noch.
Es soll schon frisch halten, also das haben die schon gewusst, dass das also wichtig ist.
Hält frisch.
Ja. Und wichtig ist dabei, dass natürlich, machen dann wieder die geistlichen Lehrer, dass sie nochmal darauf hinweisen, dass richtig salzen heißt, dass man nicht das Salz schmeckt, sondern dass man das andere schmeckt. Also dass das Salz sich ganz in den Dienst des Eigengeschmacks des Gesalzenen stellt, wenn es richtig ist, wenn man richtig kocht. Nicht? Das ist ja nochmal dieser wirkliche selbstvergessene Dienst dem anderen, so wie man gesagt, ein Gentleman passt darauf auf, dass man nicht ihn sieht, sondern dass der andere eine gute Figur macht. Nicht? Das ist ja, da taucht es auch nochmal auf. Also, was sollten diese ganzen Ausflüge, dass ich eigentlich nur sagen wollte, zu einer Anthropologie gehört auf jeden Fall der Blick auf die Gottbezogenheit des Menschen, das von Gott gerufen und überhaupt gewollt sein, gegenüber Vorstellungen, die meinen, der Mensch könne sich so von unten hinauf entwickelt haben, aus dem Tierreich. Da ist Lewis genauso dagegen wie Balthasar und andere Leute, wenn die sagen, das könnte einfach so von selber gehen. Das war ja schon der Ausgangspunkt von Feuerbach, zu sagen, das Niedere kann nicht vom Höheren kommen, sondern nur das Höhere vom Niederen. Das ist Feuerbach. Bitte?
Frage, und wie verhält sich dann das, weil man hat ja immer so ein ungutes Gefühl mit dem Sündenfall, weil ja da gut und schlecht oder gut und böse gemacht wird.
So
auch
ist
wenn
es.
Man nicht sagt, das radikal böse und so, es gibt ja Sünder, die böse, ja. Das ja nicht, aber ich habe immer den Eindruck gehabt, dass da was passiert, nämlich in diesem Vorgang, gut, es ist leichter zu sagen, der eine ist böse, der andere nicht, ist sehr viel leichter sprachlich. Auf der anderen Seite, die Ursünde, wenn man hineingeht, empfindet man doch auch als einen Vorgang, vielleicht einen schmerzlichen Vorgang, wo Bewusstsein entsteht beim Menschen. Es ist ja auch ein Bewusstseinsvorgang.
Ja, das ist leider.
Das wird ja geteilt in Gut und Böse,
ist ja
sichtbar dadurch.
So ist es. Ja, so also, sagen, leider muss man sagen, ist unser deutscher Idealismus von Kant bis Hegel, sind alle der Meinung, das ist ein notwendiger Schritt zur Menschwerdung und zum Bewusstsein, so wie man jetzt ihre Worte auch hören könnte oder lesen könnte. Dass man also sagt, vorher ist der Mensch eben ein halbes Tier oder sonst was, und Bewusstsein heißt, fängt an mit einem Nein sagen. So wie das ja auch das Kind, das fängt dann an, es entdeckt selber machen, selber tun und sagt erstmal Nein, um sich selbstständig aufzubauen. So wird gesagt, das sei so, deswegen gab es dann auch so wohlwollende Theologen, die haben gesagt, ja, Gott will das sogar, der sitzt in einem Busch und sagt, jetzt sünde schon endlich, damit du also nicht ein kleines Kind bleibst, sondern erwachsen wirst. Dieser Gedanke, das ist wirklich schaurig, dass der in unserem deutschen Denken, in der Kultur vollkommen drin ist. Weil unsere Klassiker eben keine vernünftigen Leute waren. Da. Die Franzosen haben da andere Leute, sowohl bei ihren Dichtern wie bei ihren Philosophen. Aber bei uns sind das irgendwie ganz merkwürdige Sorten von Christen, die wir da haben.
Vielleicht sollte man ja von diesem notwendig wegkommen. Es ist einfach wie ein Ereignis. Es passiert ja, es ist ja auch passiert.
Nein, jetzt sagen wir, was wirklich gemeint war, dann sage ich Folgendes. Bitte.
Also ich denke, dass das Problem sein könnte, dass wir Paradies immer mit Anstrengungslosigkeit verbinden. Und Anstrengungslosigkeit geht für uns immer leicht über in Dumpfheit, Stumpfheit,
so ist es.
Dekadenz.
Ja, ja.
Aber nicht, dass wir nicht wirklich das Schöne, das Paradiesische am Paradies denken.
So ist es. Also das ist schon ein Punkt, der gehört ganz zentral hinein. Ich komme im Moment nicht auf den Namen, das ist so ein Amerikaner, der so ein tolles Buch über Garten geschrieben hat, der fängt genauso an und sagt, Gott hat den Fehler gemacht, dass er die nicht zur Arbeit dorthin geschickt hat, sondern so zum Nichtstun, und dann wurden die blöd und sind dann auf dumme Gedanken gekommen. Davon ist aber auch gar nicht die Rede, sondern die sollen ja sogar was tun. Garten ist dort gewählt, weil das Kultur ist. Es ist also nicht einfach Natur, aber auch nicht bloß eine Stadt, sondern die Begegnung des Menschen mit der Natur, das heißt Garten. Und das ist gemeint, dort ist also auch zu arbeiten und zu tun. Und das hat nichts zu tun damit, dass die vorher Kinder waren oder so. Selbstverständlich gehört zum Erwachsenwerden, also zum Selbstständigwerden, die Versuchungssituation, also die Entscheidungssituation. Aber es gehört überhaupt nicht dazu, dass man in dieser Entscheidungssituation fällt. Das kann man aber lesen bis hin zu dann Bloch, wenn der dann schreibt, dass die Schlange der Kern, der, also der Vorläufer der Vernunft ist. Das die Schlange, also der Vorläufer der Vernunft ist. So wird das gedacht. Vorher sind das Kinder, und das kann man auch von Theologen lesen. Vor ein paar Jahren hat das ein Theologe, ich nenne seinen Namen nicht, weil das der heilige Thomas auch nicht gemacht hat, wenn er so die Leute attackierte, der hat geredet beim Fronleichnam, wenn immer da die Feier ist, da in der katholischen Akademie, und hat dort geredet, einen Vortrag unter dem Titel Nackt, vegetarisch, unsterblich. über den Sündenfall. Und sagt eben, ja, da waren also diese Eltern, die Ureltern, und die waren eben eigentlich halbe Kinder und die mussten natürlich irgendwann mal vernünftig werden. Man frage ich, wenn die so unvernünftig sind, wie können die dann überhaupt also fallen oder sündigen? Also es ist ein wirklicher Quatsch in sich. Sondern gemeint ist, dass ich tatsächlich aus dieser Situation, dass ich irgendwo erstmal eingebettet bin und das Baby mit der Mutter eine Einheit bildet und das Baby ja obendrein gewiss sich ja mit der Mutter identifiziert, sodass es sich ja da auch so allmächtig vorkommt. Und dann kommt es zur Lösung oder Auseinandersetzung und dann nochmal nachher dann in der Pubertät, nochmal zugespitzt. Davon kann überhaupt keine Rede sein, sondern dann wäre es nämlich ein Naturgeschehen und notwendig, sondern das, was die Tradition klar macht, ist, und was ich versuche, den Leuten immer so auszudrücken, dass ich sage, der Mensch stand vor der Frage, vertraut er Gott oder vertraut er nicht? Und wieso kann er überhaupt in die Versuchung kommen, hier Probleme zu haben? Und da behaupte ich, die Versuchung hat er, weil er eben ein begrenztes Wesen ist. Und deswegen, Guardini hat das ja so gesagt, sagte, unsere Hauptaufgabe ist eigentlich die Annahme seiner selbst, dass wir uns selber annehmen, uns akzeptieren, weil wir auf unsere Grenzen stoßen, vielfältigste Grenzen, die uns eng machen. Und ich behaupte, dass jede Sünde nach wie vor, so nach der evangelischen Theologie, das hatte ich schon öfter angesprochen, ein Zeichen von mangelndem Glauben ist. Also man glaubt nicht, dass Gott für uns sorgt. Also muss man selber für sich sorgen. Man kann nicht einfach seine Gebote halten oder seine Verbote, dann kommt man zu kurz. Denn sobald einem was Spaß macht, verbietet es Gott oder sein Bodenpersonal. Und deswegen muss man dann sehen, wo man das selber herkriegt. So dass ich das Ganze, schon dass das als Verbot gelesen wird, behaupte ich, ist schon eine Folge des Sündenfalls. Das ist kein Verbot, sondern Gott bietet was an. Deswegen habe ich den Hörern ja immer gesagt, wenn die Schlange da die Eva fragt, was ist da los, dann wäre die erste richtige Antwort von der Eva ja gewesen, schleich dich. Mit so Leuten redet man nicht. Dann haben wir die Schlange weggekrochen und gesagt, fragen
Sie mal. Sie hat ja noch nicht das Bewusstsein dafür, könnte man ja auch sagen.
Das ist eben das die Frage.
Das setzt ja schon ganz schön einen Blick voraus, wo man dann...
Das wäre ein Ausweg, so könnte man es rausnehmen. Ja, gut, da kann ich, wenn Sie es so entwerfen, da kann ich natürlich nichts dagegen sagen, das ist richtig. Ist klar. Ja.
Dass man es ja nicht nur aus Notwendigkeit sehen muss, sondern der Bund mit Gott, dass der natürlich, also oder aus dem Ganzen herauszutreten oder nicht mehr drin zu stehen, der führt natürlich zu...
Ja, aber wie komme ich dazu? Das ist die Frage. Wie komme ich dazu? Und da behaupte ich, wenn ich feststelle, ich habe Grenzen und Schranken, dann ist die Frage, die sich mir aufdrängt, ist, ich bin zwar aus Liebe geschaffen, denn lieben heißt sagen, volo ut sis, ich will, dass du seist, aber dann gucke ich mir jetzt mal das Ergebnis an und das Geschenk und dann sehe ich, das ist nicht so viel. Da kommt ja immer dieser Satz, den ich bei irgendwem da gelesen habe, der sagt, wer hat noch nicht vorm Spiegel gestanden und sich dort angeguckt und gesagt, eigentlich hätte ich was Besseres verdient als ausgerechnet mich. Also so dieser Punkt, der in uns drin steckt, also dass wir da, warum sind wir nicht da so hübscher, reicher, vernünftiger, ich sage immer noch dazu, auch netter, hätte auch der Partner was davon und überhaupt, also so im Ganzen, sondern man ist eben nur so, wie man ist. Das heißt, wir haben einen begrenzten Wert und das kann natürlich immer eigentlich mehr, könnte mehr sein.
Das könnte aber auch an der Entwicklung liegen, dass sich der Mensch selbst fremd wird, wie wir das aus pubertären Schüben, da ist schnellere Entwicklung und dann tritt eine Fremdheit seinem eigenen Leib gegenüber ein, mit der er dann nicht umgehen kann. Die ganzen Probleme kennt man ja.
So ist es. Ja, und jetzt, wenn ich das jetzt auf Gott beziehe, dann sage ich, auf Gott ist kein so richtiger Verlass.
Das soll man eben nicht tun.
Ja, eben. Genau. Und das ist die Versuchungssituation. Deswegen behaupte ich, wenn schon, was immer der Schlange sagt, die Schlange sagt, er dürfte überhaupt nicht an den Baum oder so. Wenn sie da Probleme hat, sollte sie Gott fragen. Der geht ja da herum. Warum darf ich nicht an das Obst? Und dann habe ich immer gesagt, der sagt ja, weil es das abends als Kompott gibt. Also es gibt, und deswegen, es ist keine heroische Sache, aller Bloch, was da der Sündenfall bedeutet und beim ganzen deutschen Idealismus. Sondern an sich ist es die simple Sache, dass ein Kind in der Adventszeit im Schlafzimmerschrank der Eltern nach den Weihnachtsgeschenken guckt. Nur, dass es da die Neugier ist, während es bei den Ureltern das Misstrauen ist. Wenn ich nicht selber für mich sorge, Gott kümmert sich nicht genug. Und dieses Misstrauen, was da drin steckt, also die Oligopistia, das ist der eigentliche Sündenfall, behaupte ich. Dass wir nicht glauben, dass Gott schon für uns sorgt und dass niemand besser für uns sorgt als er und dass wir nicht besser für uns sorgen müssen als er für uns. Das sehe ich als den eigentlichen Sündenfall an, diesen Bruch des Vertrauens. Und deswegen bricht er auch zwischen denen aus. Aber bitte.
Ich glaube, wenn wir sagen, Eva hatte noch nicht das Bewusstsein zu reagieren, dann verniedlichen wir uns.
So, ja, so meine ich. Ja.
Also wenn wir Eva ernst nehmen und den Versucher ernst nehmen, dann muss sie das Bewusstsein haben. Und ich glaube, dass gerade die Schlange zeigt, dass der Versucher Eva und den Menschen sehr ernst nimmt, denn die Schlange setzt ja gerade bei einem der stärksten Punkte der Frau an, über ihre Kommunikationsbereitschaft,
so ist es.
Kommunikationsfähigkeit.
Genau.
Wer weiß, ob er mit dem Adam so ins Gespräch hätte kommen
können. Ja.
Und da kommt er dann wieder zum C.S. Lewis, den Sie so gerne zitieren, dass der
so
Mensch
ist
das Gefühl, was seine Qualitäten ist.
Genau so.
Und zeigt, dass der Versucher die Eva ernst nimmt.
So meine ich.
Er nicht so diabolisch im wahrsten Sinne des Wortes.
So ist es. Ja, ja. Also so sehe ich es auch. Dass es tatsächlich so ist und durchgeführt von dort her, dass er genau sieht, was ist und womit er dort arbeiten muss. Denn es heißt ja auch, in der Bibel heißt es ja auch, die Schlange ist das klügste von den Tieren. Das wird ja da gesagt und deswegen geht in sie der Teufel rein, in die Schlange, um aus ihr dann zu reden und das zu machen. Wobei ja die Schlange, das haben Sie auch in vielen Bildern, älteren noch, es geht ja, schleicht ja noch nicht am Boden rum, sondern sie steht ja noch. Also gibt auch viele Bilder, wo man so die Versuchung dargestellt ist, die Schlange steht noch oder hat sogar Beine oder so. Und dann kriegt sie zur Strafe, wird sie ja dann auf diese Existenz da bloß auf der Erde verwiesen.
Also die Situation zu dem Zeitpunkt ist ja, dass der Mensch merkt, dass er eben nicht wie Gott ist und dass er seine Schwächen hatte, die
so
wir
ist
gesagt
es.
Haben. Und dann ist eben die eine Situation, wie ändere ich das, wie verbessere ich mich? Und das andere ist, er hätte ja auch sagen können, dass sie jetzt sagen können, zu Gott zurück sagen können, schön, dass es dich gibt.
So ist es.
Also als Ergänzung oder als.
Ja,
das ist ja,
ja
sogar fast noch mehr als Vertrauen, sondern es ist so nach dem Motto zu sagen, ich bin auf der Suche nach dem Absoluten, aber ich suche es nicht in mir, sondern ich
erkenne
es an und finde das schön.
So ist es.
Und
das genau
wäre
das.
Ja eigentlich die Lösung gewesen.
Ja. Eben, das hätte es sein mögen und das ist schon merkwürdig, dass eben unser deutscher Idealismus, unsere großen Leute, ich wiederhole es nochmal, von Kant bis Hegel, dass die alle davon reden, das ist die Ermöglichung der Kultur, individuell betrachtet, also das Kind wird zum großen Kind und durch die Pubertät erwachsen und damit explodiert dann eben auch die Familie, wie das ja auch ist, bei den Vögeln oder sonst wie, die junge Generation zieht dann eben weg und fängt was Neues an. Also mit einem Wort, es wird hier die Sünde naturalisiert, die wird zu einem notwendigen Werdeschritt umgeschrieben. Und eine letzte Schwäche davon sehe ich persönlich nochmal darin, dass der Hauptstrom der christlichen Tradition behauptet, dass die Menschwerdung eine Antwort auf den Sündenfall ist. Das ist das, was mich am meisten daran aufärgert immer. Weil ich dann nämlich sagen muss, ich muss den Sündenfällern, den Sündern noch dankbar sein obendrein.
Ja, ich will ja diesen Sündenfall gar nicht verkleinern. Das war jetzt so nicht. Aber es scheint doch, naja, wenn man jetzt, was sage ich jetzt einem Wissenschaftler, der sagt, in dieser neuronalen Materie, die uns bildet auch, also jetzt im Feineren gesprochen, da ist ja immer das, was auch den Nietzsche da beschäftigt, dass es den Menschen nach Fremden verlangt, also nach Neuem.
Ja.
Sagen wir mal, nach Fremdes,
ja,
was Neues.
Ja.
Und dann, und das treibt ihn an. Und dadurch sind diese, wenn man so will, Sündenfallgeschehnisse fast schon wie eine Gegebenheit.
Ja, wenn Sie es so schildern, ist es so. Und das macht der deutsche Idealismus so. Sie reden genau wie der deutsche Idealismus. Das sagen, das ist Neugier, das ist toll, das ist großartig, das bringt noch was oder so. Ne?
Ja,
Es bringt gar nichts. Es ist absolut unanständig und undankbar.
Aber eine Frage noch dazu, weil wenn man jetzt das Alte Testament dann weiter betrachtet, dann sieht man ja immer, eigentlich die ganze Geschichte geht ja, man kann sie aus dem Gesichtspunkt zumindest lesen, es ist ja immer der Abfall von Gott.
So ist es.
Und dann das andere Phänomen, was ja ganz deutlich beschrieben wird, wird meistens überlesen, Kain begeht seinen Mord und erst danach eben wird er zum Städtebauer, also zum Kulturschaffer.
Ja, ja.
Er hat vorher hätte auch sagen können, ich hätte, ist eben ein schwaches Wort in der Psychologie, ich bringe jetzt meinen Bruder nicht mit, sondern ich baue mit ihm eine Stadt. Ja, das sagen wir mal so. Aber er war halt nicht so weit. Ich meine, das ist ja so.
Ja, ja. Also ich meine, die Schrift verwendet eben diese merkwürdige Bild mit dem Reifen und Werden durch Schuld nicht. Sondern das tragen da die Deutschen ein. Das geht schon los mit dem werdenden Gott bei dem Schuster da, bei Böhme, nicht? Der eben, und von dem haben ja die deutschen Idealisten massiv übernommen, dass der schon von einem werdenden Gott redet. Also diese Idee, weil der Mensch es nicht erträgt, zu sagen, da gibt es jemanden, der nicht wie wir sich erstmal durchs Leben durchquälen muss und was zu werden, sondern er ist schon immer, ohne jeden Anfang, ganz er selbst. Und die wollen unbedingt auch Gott diese Werdegeschichte zuschreiben, wie der Hegel das auch macht, damit es ihm auch nicht besser geht als uns. Im Paradies gibt es schon Zeit, wenn es Menschen gibt, wenn es Schöpfung gibt. Mit der Schöpfung ist die Zeit da. Also vorher gibt es keine Zeit, aber mit der Schöpfung gibt es ein Nacheinander des Lebens, ob es nun, also dieses andere Nacheinander, was dann die Leute im Mittelalter nicht Zeit nennen, sondern Äwum, aber wo auch eine Vergangenheit da ist, ist es ein Anfang und ein Weitergehen. Einfach dadurch, wo angefangen wird, ist Zeit da. Dann habe ich nämlich etwas vor dem Anfang und nach dem Anfang und damit habe ich eine Form von, sagen wir mal nicht Zeit, nacheinander. Und dann gibt es das in der Zeit, wo das immer so verfließt und verschwindet, das ist das, was wir erleben. Und dann gibt es auf der anderen Seite eben das Äbum, wo ich zwar den Anfang habe, aber wo die Sachen nicht so verloren gehen. Wir wissen ja nicht genau, was das ist. Das wird halt den Engeln zugesprochen und das wird dann auch das sein, was in diesem Entwurf dann auch für die Seligen im Himmel dann hinterher gilt. Denn dort hört ja nicht die Zeit total auf, denn wir haben ja eine Vergangenheit. Und nachdem Jesus Mensch geworden ist, hat er auch eine Vergangenheit. Er hat die Wundmale, die er einmal empfangen hat, und verliert sie nicht. Also hier kommt dieses Nacheinander hinein, das es gibt. Aber entscheidend ist, dass eben gerade bei dem Sündenfall von Kain und Abel, da denken die Leute auch nicht mehr unbedingt an Werdebemühungen oder so. In der Schrift ist das nicht in der Form von Neugier oder Interessantheit oder sonst wie, sondern es ist wirklich Abfall von Gott. Und das hat sich der deutsche Idealismus abgeschminkt. Und Anfänge dazu, deswegen kamen wir überhaupt auf die ganze Diskussion, ist, dass schon die Rabbinen dauernd reden von dem bösen Trieb, der ein notwendiges Konstitutionsmoment ist in der Kultur und in der Geschichte. Dass da also gearbeitet werden muss und gebaut werden muss. Und arbeiten heißt immer, etwas kaputt machen, um daraus was Neues zu machen oder jedenfalls diesen Zustand zu beenden oder kaputt zu machen. Eben die Blüte fällt runter, damit die Frucht kommt oder so etwas, sodass immer werden zugleich auch immer vergehen heißt. Es hat immer beide Seiten. Ein Zustand vergeht, weil ein neuer kommt und der neue verdrängt den alten.
Man könnte ja auch so sagen, dass sich der Mensch, wie auch immer, also jetzt mal keine Gründe sucht, kann man natürlich sofort drin sehen, wenn man will, sich eben Gott nicht ganz aussetzen will.
So ist es.
Symbolisch kann man es vielleicht noch bei diesem Hüttenfest sehen. Die Juden feiern ja immer noch das Laubhüttenfest.
Ja, ja.
Wer das erlebt hat oder selbst mal im Freien länger gelebt hat, der weiß, was der Unterschied ist eines Steins oder eines Holzhauses.
So ist es.
Und mal eine ganze Woche der Natur ausgesetzt sein.
So ist es.
Man hat einen ganz anderen kosmischen Bezug,
so ist es.
Der ja in den Städten, in der Kultur letztendlich ja
weg ist.
Einschläft. Man
vergisst
ihn,
so ist es,
bis man irgendwann vielleicht mal wieder rausfindet und dann merkt man, oh, da gibt es ja auch noch ein anderes.
So ist es, ja.
Aber erstmal läuft es ja so ab.
Und jetzt machen wir erstmal Pause.
Oh, Entschuldigung.
Wir sind über die Zeit schon wieder hinaus, aber diesmal habe ich ja auf die Uhr geguckt vom Dr. Olbricht, da steht es also drauf. Wir haben jetzt 7 nach, also wir machen dann um 15:15 wieder weiter oder so. Da kann man zwischendurch mal hier das Fenster aufmachen.